Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Die Fälle 9 und 10 von Corona-Infektionen in Deutschland. Bei zwei der aus China ausgeflogenen Personen wurde das Virus jetzt nachgewiesen. Beide befinden sich nun in der Uniklinik Frankfurt am Main. Es gehe ihnen gut, heißt es. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, warnt unterdessen vor Ängsten.
Ich habe vor der Grippe deutlich mehr Angst aus Sicht der öffentlichen Gesundheitsbehörden als vor diesem Virus. Denn alles, was wir wissen in Europa, ist der Verlauf sehr, sehr milde.
In China breitet sich Corona aber weiter aus. Einer Studie zufolge könnten 75.000 Menschen infiziert sein. Wir berichten gleich. In London hat es erneut einen Terrorangriff gegeben. Ebenfalls ein Thema dieser Sendung. Und ab 23.30 Uhr folgt unser Sportgespräch. Heute zu Gast Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. Heute zur politischen Mündigkeit von Sportlern. Weltweit forschen Wissenschaftler fieberhaft an dem neuartigen Coronavirus. Erste Erfolge sind zu verzeichnen, doch ein Impfstoff oder eine Therapie ist noch in weiter Ferne. Auch auf politischer Ebene wird stärker international zusammengearbeitet. Auch die G7-Gesundheitsminister wollen über ein gemeinsames Vorgehen beraten. In Deutschland gibt es seit heute zwei weitere Fälle. Alle Beteiligten geben sich aber betont gelassen, berichtet Birgit Baltes.
Die erste Überraschung gab es heute am Morgen in der Quarantänestation der Südpfalz-Kaserne in Germersheim. Aus der Universitätsklinik in Frankfurt kam die Nachricht, dass zwei der Untergebrachten positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sagt der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Prechtl.
Gestern Abend kamen die Personen an aus Frankfurt, haben ihre Quartiere bezogen. Das ist auch alles gut verlaufen. Dann wurde heute Morgen festgestellt, dass zwei Personen positiv sind. Das heißt, sie haben das Virus in sich. Und dies ist ein Fall, auf den wir vorbereitet sind. Die restlichen Personen bleiben hier in Quarantäne und die Quarantänezeit beginnt seit heute Morgen 9 Uhr neu zu laufen.
Den zurückgekehrten Menschen in der Quarantäneunterkunft gehe es relativ gut. Sie hätten auf die Nachricht, dass zwei von ihnen das Virus in sich tragen, ruhig und unaufgeregt reagiert, sagt Kai Kranich, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes.
Die Stimmungslage ist ruhig, man bleibt überwiegend im eigenen Zimmer. Also das können wir jetzt nicht feststellen, dass eine besondere Beunruhigung in den Innenräumen sind, weil ich denke, wir haben das ja alle hier gemacht und diese Einrichtung hier geschaffen, weil wir wissen, dass sowas passieren konnte.
Heute sind auch sieben Erwachsene neu in die Quarantänestation gekommen. Sie waren zunächst nach ihrer Ankunft in Frankfurt in die dortige Uniklinik gebracht worden, weil sie leichte Symptome gezeigt hatten. Nun steht aber laut zuständigen Behörden fest, dass die zwei Frauen und fünf Männer nicht infiziert sind. Mittlerweile befinden sich 115 Rückkehrer aus China im Quarantänegebäude der Bundeswehrkaserne. Sie sind in mehreren Gruppen auf geschlossenen Stockwerken untergebracht. Damit soll das Ansteckungsrisiko möglichst gering gehalten werden, sagt Kai Kranich, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes.
Aktuell ist es so, dass wir erstmal Temperaturüberprüfung machen. Das ist sozusagen die Maßnahme, die wir machen. Wenn wir dann feststellen, dass Personen eine erhöhte Temperatur haben, dann werden sie wieder isoliert. Ansonsten versuchen wir natürlich, den Aufenthalt für die Menschen so bequem und angenehm wie möglich zu machen, müssen aber Hygieneregeln einhalten. Also sie sollten halt, sind aufgeteilt in Kohorten, haben bestimmte Zeiten, in denen sie sich eben auch dann am Kiosk bedienen können. Solche Sachen, ja, sie sollten sozusagen sich nicht die Hand geben, sich bestimmte Abstände einhalten. Solche Regeln haben wir ihnen mit auf den Weg gegeben und was mir rückgemeldet worden ist, dass sie das auch sehr gut einhalten.
Auch für die rund 20 Helfer des Roten Kreuzes gelten strenge Hygienevorschriften. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass weitere Infektionen nachgewiesen werden. Fritz Prechtl, Landrat des Kreises Germersheim.
Wir haben ja von Anfang an gesagt, es kann jederzeit auftreten, dass eine Person Symptome zeigt und dann würde diese Person in ein Krankenhaus verbracht und für die restlichen Personen in dieser Gruppe würde die Quarantänezeit von neuem beginnen. Also die 14 Tage würden von neuem beginnen.
Morgen sollen alle Untergebrachten in der Germersheimer Kaserne erneut auf das Coronavirus getestet werden. Insgesamt sind drei solcher Tests in den kommenden zwei Wochen geplant.
Im Ursprungsland China wurde mit Wenzhou das Alltagsleben in einer weiteren Metropole drastisch eingeschränkt. In einigen Städten dort ist das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen. Öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Supermärkte, die sind nahezu alle verwaist. Die offiziellen Zahlen der Infektion berichtet nun Frank Eichmann. Eine neue Studie beziffert aber auch die Dunkelziffer.
Die offiziellen Zahlen an diesem Sonntag aus Peking: 14.380 Infektionen. Innerhalb nur eines Tages kamen 2.590 dazu. Der bislang stärkste Anstieg. Die Zahl der Todesopfer ist um 45 auf nunmehr 304 gestiegen. Zudem meldete das philippinische Gesundheitsministerium den ersten Todesfall außerhalb Chinas. Ein 44-Jähriger aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan starb gestern, eine Woche nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Manila, an einer Lungenentzündung. Soweit die veröffentlichten Daten. Wissenschaftler der Universität von Hongkong haben im Fachmagazin The Lancet eine Studie vorgelegt, die anhand der im Ausland registrierten Corona-Fälle von Flugplänen und weiteren Daten die Zahl der tatsächlich Infizierten ermittelte. Allein in Wuhan waren es danach, Stand vor einer Woche, über 75.000. Die Daten zeigen den Autoren zufolge auch, dass sich das neuartige Coronavirus bereits in mehreren chinesischen Metropolen von Mensch zu Mensch übertrage. Empfehlung: drakonische Reisebeschränkungen in den betroffenen Gebieten, außerdem Schulschließungen, Heimarbeit, der Verzicht auf Massenveranstaltungen, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Weil das inzwischen vielerorts umgesetzt wird, Behörden nur eingeschränkt öffnen, Restaurants, Kinos, Museen geschlossen bleiben, Sportveranstaltungen ausfallen und die Schulferien vorerst verlängert wurden, ist das öffentliche Leben vielerorts wunschgemäß paralysiert. Das Tragen von Schutzmasken inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Und auch das eine Meldung an diesem Wochenende: auf Bitten Chinas liefert die Europäische Union 12 Tonnen Schutzkleidung. Die Liste der Einreiseverbote für Reisende aus China wird länger und länger. Australien, die USA, Neuseeland, Vietnam, Italien, die Mongolei, Singapur. Auch die Sonderverwaltungszone Hongkong hat die Einreise aus Festlandchina eingeschränkt. Regierungsmitglied Lam Ching-Choi: vor allem für Besucher aus Festlandchina wird die Regierung Hongkongs alles daran setzen, dass es ab morgen nur noch wirklich wichtige Einreisen gibt. Das ist allerdings nicht das, was viele Einwohner Hongkongs fordern. Angesichts von inzwischen 14 bestätigten Coronavirus-Infektionen und über 100 Verdachtsfällen in Quarantäne soll Regierungschef Carrie Lam eine komplette Schließung der Grenzen anordnen, was sie bislang ablehnte. Das Ziel: Einreisen möglicherweise Infizierter zu verhindern und eine Überlastung des Gesundheitssystems durch die befürchtete stark steigende Zahl von Corona-Fällen verhindern. Für zusätzlichen Druck sorgte die neu gegründete Gewerkschaft der Krankenhausmitarbeiter Hongkongs, die ihre Mitglieder am Wochenende erfolgreich über einen Ausstand abstimmen ließ, sollte die Grenze zu Festlandchina offen bleiben. Deshalb droht Hongkong ab Montag ein Streik von Krankenschwestern, Ärzten und technischem Krankenhauspersonal, der sich im Verlauf der Woche stufenweise steigern soll.
Erneute Terrorattacke in London. Ein Mann hat in einem Vorort der Hauptstadt drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt und ist dann von Polizisten erschossen worden. Offenbar war er erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden. Man geht von einem islamistischen Hintergrund aus. Jens-Peter Marquardt.
Der Täter hatte mehrere Menschen mit einer Machete attackiert in einer belebten Einkaufsstraße in Streatham in Südlondon. Nach Angaben der Polizei mussten drei der Attackierten ärztlich behandelt werden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Sie gaben mehrere Schüsse auf den Attentäter ab. Er starb unmittelbar darauf am Tatort. Nach Angaben von Augenzeugen habe er Metallbehälter am Körper getragen, eine Selbstmordweste offenbar. Deshalb auch die Entscheidung der Polizisten, den Mann zu erschießen. Die Polizei geht von einem Terrorhintergrund aus. Die Lage vor Ort hat sich anschließend schnell wieder beruhigt. Es gibt keine Hinweise auf weitere Täter. Ende November hatte es auf der London Bridge eine ähnliche Attacke gegeben. Damals starben drei Menschen, unter ihnen der Attentäter.
Deutschlandfunk, 23 Uhr, genau 14 Minuten. Ein Kilo frische Hähnchenschenkel für 2 Euro, 2 Kilogramm deutsche rote Äpfel für noch nicht mal 1,50 Euro. So günstig wie in Deutschland sind Lebensmittel in kaum einem anderen europäischen Land. Die enorme Marktmacht einiger weniger Supermarktketten ist ein Grund dafür. Leidtragende sind unter anderem die Tiere, aber auch die Landwirte. Auch angesichts der jüngsten Bauernproteste findet morgen ein Spitzentreffen im Bundeskanzleramt zum Thema statt. Bereits heute wurden einige Diskussionsbeiträge dazu lanciert. Dazu Nadine Lindner.
Wie können Bauern vor zu niedrigen Preisen geschützt werden? Diese Frage beschäftigt Verbraucher wie Politiker. Die Ansätze, die zum Beispiel heute vorgetragen wurden, sind durchaus unterschiedlich. Stefan Weil, der SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe für ein verpflichtendes Tierwohl-Label aus. Im Gegensatz zu dem von Julia Klöckner geplanten Tierwohl-Label, das nur auf Freiwilligkeit setzt. Niedersachsen ist eins der wichtigsten Agrarländer in Deutschland. Grünen-Chef Robert Habeck hat ebenfalls das Tierwohl im Blick. In der Bild am Sonntag forderte er von der Bundesregierung ein Verbot von Ramschpreisen bei Lebensmitteln. Dieses Preisdumping im Supermarkt macht mich wütend. Das muss die Bundesregierung untersagen, so Habeck. Sein Vorschlag: ein Tierschutzcent auf tierische Produkte. Damit werde der Umbau von Ställen finanziert und die Tiere bekämen mehr Platz. Morgen Vormittag beschäftigt die Frage der zu niedrigen Lebensmittelpreise ebenfalls ein Spitzentreffen im Kanzleramt. Mit dabei ist Bundeskanzlerin Angela Merkel, die CDU-Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft, aber auch Vertreter des Handels wie Aldi, Lidl und Rewe, aber auch der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels BVLH. Das Treffen im Kanzleramt mit Verbänden und Supermarktketten war bereits nach einem Agrargipfel bei Angela Merkel mit Vertretern der Landwirtschaft im Dezember angekündigt worden. Hintergrund sind auch die anhaltenden Proteste von Bauern, die sich gegen neue Umweltauflagen, aber auch gegen umstrittene Billigangebote für Fleisch und andere Lebensmittel wenden. Gitta Connemann ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Sie sagte dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio:
Wir müssen etwas tun dagegen, dass Lebensmittel verramscht oder als Lockmittel genutzt werden. Ich habe gerade hier die aktuellen Prospekte vor mir, die bei mir in der Sonntagszeitung lagen. Da gibt es 2 Kilo Hähnchenschnitzel für 3,99 Euro.
Hinzu kommen lang angelegte Zahlungsziele oder kurzfristige Kündigungen. Das sind nur 2 Beispiele von Handelspraktiken, die zulasten der Landwirte gehen. Connemann sieht ein Ungleichgewicht im Markt. Das sei wie David gegen Goliath. Edeka, Rewe und Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl sind die führenden Einzelhändler in Deutschland und kontrollieren nach Angaben des Bundeskartellamtes zusammen mehr als 85% des Lebensmittelmarktes in Deutschland. Erwartungen an das Treffen gibt es auch aus der Opposition. Gero Hocker ist Landwirtschaftspolitiker der FDP. Er fordert den Handel auf:
Und wenn Wunsch des Konsumenten ist, dass er regionale Erzeugnisse aus häufig dann deutscher Herstellung kaufen möchte, dann sollte der Handel das auch werblich entsprechend umsetzen, anstatt mit beliebten Komikern alleine auf die Preisgünstigkeit von Lebensmitteln zu setzen. Ich glaube, das ist total aus der Zeit gefallen.
Stefan Protschka ist in der AfD-Bundestagsfraktion für Landwirtschaft zuständig. Er ist skeptisch gegenüber zu viel Einfluss des Staates.
Ja, ob die Politik in die freie Marktwirtschaft eingreifen sollte, ist sehr, sehr fraglich.
Renate Künast, ehemalige grüne Verbraucherschutzministerin, dringt auf die schnelle Umsetzung einer neuen EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken. Künast sagt in einem Video via Twitter:
Man muss zu Regeln kommen, verboten gegen Dumpingpreise. Das kann ja wohl nicht sein.
Die neue EU-Richtlinie soll noch in diesem Jahr in nationales Recht umgesetzt werden. Verantwortlich ist Landwirtschaftsministerin Klöckner.
Es ist für viele nicht zu verstehen. Da will Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen und trotzdem soll noch ein neues Kraftwerk ans Netz gehen. Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Es gilt als das modernste Kraftwerk seiner Art in ganz Europa und hätte eigentlich schon 2011 in Betrieb gehen sollen. Zuletzt hatte sich die Kohlekommission aber dagegen ausgesprochen, Datteln 4 ans Netz zu nehmen. Um gegen die Anschaltung zu demonstrieren, haben heute mehr als 100 Aktivisten das umstrittene Steinkohlekraftwerk besetzt. Andrea Groß mit den Einzelheiten.
Auf dem weitläufigen Gelände des Steinkohlekraftwerks in Datteln sind die Kohlegegner kaum zu erkennen. Immer wieder wehen allerdings die Klänge von Sprechchören und gelegentliche Jubelrufe in Richtung Straße, dorthin, wo sich Journalisten und Polizisten versammelt haben, mit dabei auch Polizeisprecherin Ramona Hörst.
Heute Morgen sind über 100 Menschen, ungefähr 120, auf das Gelände des Kraftwerks in Datteln eingedrungen. Ein Tor ist aufgebrochen worden und dadurch hat man sich wohl Zutritt verschafft zu dem Gelände. Und die Aktivisten haben dann stundenlang auf diesem Gelände eben ausgeharrt.
Seit Tagesanbruch haben sie das Kraftwerk besetzt, heißt es in einer Mitteilung der Bewegung Ende Gelände, die bisher vor allem im Braunkohlerevier Hambacher Forst aktiv war. Und obwohl es zeitweise in Strömen regnet, bleiben sie auf dem riesigen Schaufelbagger sitzen. Ein Transparent ist gut zu erkennen, darauf die Aufschrift: Exit Coal, Enter Future, also raus aus der Kohle, rein in die Zukunft. Katrin Henneberger, Sprecherin von Ende Gelände, ist sehr zufrieden mit der Aktion.
Heute haben wir es geschafft, gemeinsam als Klimabewegung einen grandiosen Auftakt zu geben, der für Monate, die sehr protestreich, sehr vielfältig sein werden.
Für Mai hat die Bewegung eine weitere Aktion am Dattelner Kraftwerk angekündigt. Die Anlage war von Anfang an umstritten. Weil Abstände zur Wohnbebauung nicht eingehalten worden waren, stoppte das Oberverwaltungsgericht Münster 2012 die Baugenehmigung. Nachdem die NRW-Landesregierung Gesetze geändert hatte, konnte der Bau aber trotzdem fertiggestellt werden. Jetzt hat die Bundesregierung das Kohleausstiegsgesetz beschlossen und trotzdem soll das Kraftwerk Datteln 4 im Lauf dieses Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Für die Umweltaktivistin Katrin Henneberg ist das ein Unding.
Wir können nicht zulassen, dass ein neues Steinkohlekraftwerk im Jahr 2020 im Angesicht der Klimakrise ans Netz geht.
Die Forderung der Umweltaktivisten ist klar. Alle Kohlekraftwerke gehören stillgelegt. Steinkohlekraftwerke halten sie für besonders problematisch. Sie werden mit Kohle aus Südamerika und Russland befeuert, wo es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Am Nachmittag ist die Polizei bereits mit einem Großaufgebot auf dem Kraftwerksgelände in Datteln unterwegs, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Dann entscheidet sie zu räumen. Die Demonstranten lassen sich friedlich vom Gelände führen. Dabei müssen sie aber ihre Personalien angeben. Ramona Hörst erklärt, warum.
Auf ein fremdes Gelände einzudringen, ist natürlich eine Straftat. Wir sprechen da von Hausfriedensbruch. Und unsere Aufgabe als Polizei ist es eben, genau solche Straftaten zu verfolgen. Das heißt, wir nehmen die Personalien derjenigen auf von den Aktivisten, die sich auf dem Gelände befinden und werden dann im Anschluss die entsprechenden Strafanzeigen schreiben.
Die Strafanzeigen hat Kraftwerksbetreiber Uniper veranlasst.
Noch immer taugt es zum Aufregerthema das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Auch wenn eine knappe Mehrheit der Deutschen dafür ist und es keine wissenschaftliche Studie gibt, die gegen eine Einführung spräche, die CSU in Bayern bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung und versucht für kommende Kommunalwahlen damit zu punkten. Isabel Reifenrath.
Die CSU hat im Internet eine Kampagne gegen ein generelles Tempolimit gestartet. Auf der Website können sich Unterstützer unter dem Motto Tempolimit Nein Danke registrieren lassen. Auf der Seite ist im Hintergrund eine Autobahn zu sehen und vordergründig ein Verkehrsschild mit 130 km/h dreimal durchgestrichen. Die CSU schreibt, sie stelle sich klar gegen das ideologisch motivierte Vorhaben von Grünen, SPD und Linken, ein generelles Tempolimit einzuführen. Sie argumentiert, an Gefahrenstellen könne die Geschwindigkeit bereits heute beschränkt werden. Auch der Umwelteffekt sei sehr gering und es gäbe effizientere Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr. Nach Angaben der CSU haben sich bereits 10.000 Unterstützer innerhalb von 2 Tagen online angemeldet. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte der Bild am Sonntag, immer mehr Bürgern stinke der ständige Verbotswahn. Zuletzt hatte sich auch die SPD für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern ausgesprochen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte neue Gespräche darüber aber abgelehnt. Mit der Begründung, die meisten Unfälle passierten auf Landstraßen und es gäbe keine Mehrheiten dafür im Bundestag.
Wir gehen nochmal ins Ausland. Seit 2 Tagen befindet sich Großbritannien nicht mehr in der Europäischen Union. Harte Verhandlungen stehen jetzt an, um die künftigen Beziehungen zu definieren. Morgen bereits wollen beide Seiten ihre Verhandlungslinie umreißen. Der britische Premier Boris Johnson will dies am Vormittag in einer Rede vor Geschäftsleuten und Diplomaten tun. Schon vorab hat sich der Ton aber deutlich verschärft, berichtet Jens-Peter Marquardt.
Die Feiern sind vorüber, die warmen Worte des Premierministers am Brexit-Abend schon fast vergessen. Kein Softball mehr, jetzt beginnt das Hardball-Match. Gebrieft aus der Downing Street berichten die britischen Zeitungen von massivem Ärger in der Londoner Regierungszentrale. Johnson wütend, dass die EU ihre Versprechen bricht, so die Schlagzeile des Sunday Telegraph. Der Express schreibt, Boris sagt der EU keine weiteren Konzessionen. Der Observer berichtet, dass der Premierminister auf dem Weg zu einem harten Handelsabkommen sei und die Times zitiert aus einer Anweisung des Außenministers an die britischen Diplomaten, sich ab jetzt bei internationalen Konferenzen nicht mehr neben die EU-Kollegen zu setzen. Außenminister Dominic Raab findet das im Interview mit der BBC total normal. Schließlich müsse deutlich werden, dass Großbritannien jetzt ein unabhängiges Land sei.
und er bestätigt, dass seine Regierung von jüngsten Äußerungen aus Brüssel genervt sei. Es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn wir gemeinsam einen Deal unterschrieben haben, das Austrittsabkommen und die politische Erklärung, die das Ziel eines Kanada-Abkommens festschreiben und damit Verpflichtungen, die wir jetzt auch erfüllen sollten. Das Abkommen der EU mit Kanada führt zu einem Warenaustausch ohne Zölle und Quoten. Brüssel will aber, dass sich Großbritannien auch in Zukunft an bestimmte gemeinsame Regeln und Standards hält und es damit bei vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen ohne Dumping bleibt. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar wies im Gespräch mit der BBC auf die Unterschiede zwischen Großbritannien und Kanada hin. Kanada ist nicht Großbritannien. Die Briten sind geografisch Teil Europas. Wir teilen uns die Meere, den Luftraum und unsere Volkswirtschaften sind eng miteinander verbunden. Wir brauchen fairen Wettbewerb. Wir brauchen gemeinsame Regeln, zum Beispiel für staatliche Subventionen, für Arbeitnehmerrechte, Produkt- und Umweltstandards. Die britische Regierung verweist darauf, dass sie gar nicht die Absicht habe, diese Regeln zu lockern. Außerhalb der Regierung hoffen die Brexiteers aber genau darauf. Der Chef der Brexit-Party, Nigel Farage. Die EU fürchtet einen Konkurrenten vor ihrer Haustür, aber in unserem nationalen Interesse sollten wir genau das werden, Konkurrent vor der europäischen Haustür. Donald Tusk, der frühere EU-Ratsvorsitzende und jetzige EVP-Chef, sorgte mit Äußerungen zur schottischen Unabhängigkeit für zusätzlichen Ärger in London. Er sagte der BBC, gefühlsmäßig wird jeder in Brüssel begeistert sein, wenn die Schotten wieder der EU beitreten. Natürlich gibt es davor ein paar Formalien, aber gefühlsmäßig haben wir nur Sympathie für die Schotten. Der britische Außenminister allerdings hatte für diese Äußerung überhaupt keine Sympathie. Im Gegenteil, Dominic Raab. Das ist wirklich uneuropäisch und unverantwortlich. Angesichts der separatistischen Tendenzen in Spanien, Italien und Frankreich bin ich mir nicht sicher, ob die europäischen Führer, mal ganz abgesehen von Großbritannien, diese Sprache gut finden.
Soweit der Beitrag von Jens-Peter Marquardt. Und jetzt ist Alexandra Eul bei mir im Studio. Sie hat schon mal die Zeitungskommentare von morgen durchstöbert.
Am kommenden Mittwoch entscheidet sich, ob US-Präsident Trump des Amtes enthoben wird oder nicht. Darum geht es auch in den Kommentaren. Der Kölner Stadtanzeiger bezeichnet das Impeachment-Verfahren als eine Farce. Der absehbare Freispruch Trumps sagt nichts über dessen Unschuld, aber viel über die Krise der US-Demokratie aus. Die Republikaner sind zu gesinnungslosen Lakaien des Präsidenten verkommen und die ehernen Institutionen des Staates betreiben ihre eigene Entmachtung. Das Darmstädter Echo blickt schon jetzt auf die Zeit nach dem Amtsenthebungsverfahren. Also wird die Show weitergehen, obwohl das Publikum müde ist. Trump wird lauter wütend denn je, seine Partei wird die Zähne zusammenbeißen und versuchen, sich für eine Zeit nach ihm erst einmal über die Ziellinie zu retten. Und die Demokraten werden hoffen, dass irgendwo noch genug Wähler wohnen, die sich sagen, dass das alles so nicht weitergehen darf. Auch die Süddeutsche Zeitung nimmt die US-Wahlen im kommenden November in den Blick und Prognosen, die Trump einen Sieg prophezeien. Das wäre voreilig. Im Grunde reicht ein kurzer Blick zurück, um zu erkennen, wie gewagt jede Prognose ist. Auch Anfang 2016 nämlich waren sich die Gelehrten einig gewesen. Wen auch immer die Bürger im November wählen werden, Donald Trump zumindest wird es nicht sein. Es kam nun ja anders, denn eine Präsidentschaftswahl entscheidet sich nicht im Februar, sondern eher in der zweiten Oktoberhälfte. Die Volksstimme aus Magdeburg findet, Trumps Präsidentschaft habe nach seiner Freigabe von Landminen für das US-Militär ohnehin einen Tiefpunkt erreicht. Nicht nur, dass Trumps Entscheidung auf zehntausende Minenopfer wie eine Ohrfeige wirken muss, er legt auch die Axt an die Werte des Westens, der sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs stets als Hüter des Humanismus verstand. Nun zu einem anderen Thema. Dem anstehenden Lebensmittelgipfel der Bundesregierung mit Vertretern von Supermarktketten und Discountern. Der Berliner Tagesspiegel schreibt dazu, für gewöhnlich tritt die Politik in Aktion, wenn Marktmächtige Preise zulasten der Verbraucher nach oben manipulieren. An diesem Montag ist das Gegenteil das erklärte Ziel. Die Politik tritt in Aktion, weil marktmächtige Preise drücken. Damit soll Schluss sein. Die Verbraucher sollen es teurer haben. Die Nordsee-Zeitung aus Bremerhaven begrüßt das Treffen im Kanzleramt. Wer einmal mit einem Landwirt gesprochen hat, dem der Einkäufer 2 Hänger voll frischer Erdbeeren retour geschickt hat, weil bei der Probe eine Handvoll angeditschter Erdbeeren zum Vorschein kam, weiß, warum die Nerven blank liegen. Denn da ist die Arbeit für ein ganzes Feld hinüber, die Ware lässt sich nur noch verramschen oder in die Biogasanlage kippen. Auch das Straubinger Tagblatt nimmt die Landwirte in Schutz. Für mehr Tierwohl sorgen, Bienen und Klima retten, die Landschaft pflegen, höchste Qualität produzieren, all das sollen die Landwirte, nur kosten darf es halt nichts. Kein Wunder, dass der Frust wächst. Zumal es mit der Landwirtschaft ja inzwischen wie mit dem Fußball ist. Viele glauben heute, sie wüssten besser als die Bauern, wie Felder bestellt und Tiere gehalten werden sollten. So wie es 80 Millionen Experten gibt, die vermeintlich mehr Ahnung haben als der Bundestrainer.
Danke, Alexandra Loi, für die Presseschau in dieser Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgt das Sportgespräch und dann die Sendung Kultur vom Tage, das Fazit. Ich bin Jonas Rehse, danke für Ihr Interesse. Gute Nacht.